Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf Messerschneide. Folge 38 schreiben wir heute schon in der Zahl. Mein Name ist Julia Riemschneider und mir gegenüber sitzt mit neu aufgeladener, voller Body Battery
Felix Riemschneider. Hallo.
Genau, Felix ist finally aus dem Urlaub zurückgekehrt und langsam fährt bei uns dann auch wieder der übliche 2-Wochen-Rhythmus ein, hoffentlich. Und ja, wir heißen euch herzlich willkommen, heute mal wieder eine Folge mit uns zu teilen und den Abgründen des Gesundheitssystems auf die Spur zu gehen.
Aber das weißt du doch noch gar nicht. Vielleicht das ist ja diese Woche eine Folge, die jetzt nur Positives beinhaltet.
Vielleicht.
Weiß man ja noch nicht.
Ein Abgrund ist jetzt auch persönlich negativ.
Das stimmt. Es geht erstmal bergab und dann geht es wieder bergauf.
Eben, so muss man das
Obwohl es gibt auch Abgründe, die dann unendlich in der Tiefe versacken.
Ja.
Naja, gut. Wir kommen vom Thema ab, liebe Julia. Also wie gesagt, ich bin sehr gut erholt, hatte auch ein bisschen Zeit für den Podcast etwas zu arbeiten und für die nächsten Wochen schon ein paar interessante Themen, das kann ich schon mal spoilern hier an der Stelle, haben wir uns zurechtgelegt. Da kommt ganz schön was auf euch zu, das kann ich euch sagen. Und dann lass uns doch einfach mal in Medias Res gehen, liebe Julia. Und was können wir sind ja noch ein bisschen was schuldig, müssen ein paar Updates auch an dieser Stelle erstmal machen. Was hast du da für uns noch parat?
Genau, wir hatten ja die letzte Folge vor allem vorproduziert gehabt. Unsere erste True Crime Story kam, glaube ich, ganz gut an. Also ich habe viel positive Rückmeldung zu dem etwas anderen Format erhalten. Wer es noch nicht geschafft hat, reinzuhören, wir hatten, wie gesagt, eine kleine True Crime Folge vorbereitet und da haben sich einige weggegruselt, würde ich sagen.
Da mussten die Bettdecken doch mal ein bisschen weiter hochgezogen werden, glaube ich, oder? Befürchte ich. Ich meine, ich habe es ja auch mit gruseliger Musik unterlegt. Es war übrigens auch bei der Produktion meine größte Sorge, dass es da irgendwelche, irgendwelche Datenschutzprobleme gibt. Ich habe auf jeden Fall irgendwelche YouTube-Kanäle da gecredited, weil in den Quellen. Also wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, es war keine Absicht. Ich sage es gleich. Ich habe versucht, allen die Credits zu geben, die sie verdient haben.
Felix ist auf jeden Fall noch auf freiem Fuß. Da freuen wir uns alle sehr. Und Feedback noch zu der Folge davor, da ging es um das Thema Organspende. Wir haben alle unseren Organspendeausweis nochmal auf den neuesten Stand gebracht. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich glaube, einen kleinen Newsblock haben wir heute auch dazu nochmal vorbereitet. Ansonsten gibt es eigentlich dazu nicht viel mehr zu sagen.
Und ich habe mich noch bei der DKMS registriert, wer es noch nicht gesehen hat bei Instagram.
Super.
Ja gut, das sind Sachen, die dann auch mal so aufploppen, die man dann halt nochmal...
Aber hast du das noch? Ich habe das vor Jahren gemacht.
Keine Ahnung, ich hatte es nie gemacht. Aber jetzt habe ich
es gemacht. Aber gut, dass du es gemacht hast. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Auch das lernen wir dann aus Felix Post wieder.
Und dann kann man ja noch ganz kurz nachreichen, dass es in einem Bereich nichts nachzureichen gibt, nämlich bei den Tarifverhandlungen. Da wollten wir auch nochmal Bezug drauf nehmen. Da gibt es noch keine Neuigkeiten. Da wird heute am Tag von unserer Aufnahme noch verhandelt. Heute ist der 15. Oktober, für die, die es interessiert. Und da werden wir euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten.
Genau, nochmal kleines Update. Ärztestreik 16.09.2024 war bundesweit, sind die Menschen der kommunalen Krankenhäuser auf die Straße gegangen und haben für die Verträge der TV-Ärzte gestreikt. Wie gesagt, Update folgt.
So, ein Update gibt es auf jeden Fall irgendwie indirekt auch zur letzten Folge, weil wir haben euch ja über die, also die letzte Folge, die jetzt keine Special-Episode war, die Folge 36 mit der Organspende. Und zwar gab es ja da eine Gesetzänderung, wo die Krankenkassen verpflichtet werden sollten, eine Online-Registrierungsmöglichkeit herzustellen, wo man sich seinen Willen hinterlegen kann, ob man denn als Organspender zur Verfügung steht oder eben nicht. Und da hakt es dann auch schon wieder, hat nämlich die Tagesschau getitelt am 1.10.2024, dass es nur ganz wenige gesetzliche Krankenkassen bis jetzt umgesetzt haben, zum Stichtag 1. Oktober diese Möglichkeit freizuschalten. Wir hatten ja selber auch mal geschaut. Bei dir ging es ja, glaube ich, auch noch nicht, ne? Oder?
Ging's? Ich glaube, bei mir ging
es. Bei der Techniker ging es. Ja. Das kann man ja spoilern, oder? Wo du, muss ich es wegpiepen?
Na toll.
Jetzt weiß okay. Jeder kann bei der Techniker Julias persönliche Daten abfragen. Auf jeden Fall, da ging es, aber nicht bei allen. Und die Begründung von unserem geliebten Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen war, dass einfach zu viel gerade los ist und die ganzen Digitalisierungsprojekte jetzt im Hinblick auch auf die elektronische Patientenakte, da geht einfach, der brennt die Hütte, ne, bei den Krankenkassen und die haben einfach keine Zeit, um so ein Mini-Tool da zu implementieren, was wahrscheinlich für jeden Informatiker nicht mehr ist als ein feuchter Wurz, um das mal etwas salopp auszudrücken, aber naja, so
vielleicht
ist es halt.
Vielleicht sehen wir uns auch ein bisschen weit aus dem Fenster, wir haben nämlich gar keine Ahnung von Digitalisierung und arbeiten auch noch mit dem Faxgerät, also von daher.
Ja, aber wir sind hier mit unserem Podcast total digital, deswegen.
Super.
Wir sprechen ja nur für uns persönlich, nicht
super
für unser
Sache.
Arbeitsumfeld. Auf jeden Fall gab es noch eine ganz aktuelle Neuigkeit, die ich heute nämlich bei der Tagesschau gelesen habe, die auch noch darauf Bezug genommen hat, und zwar die FDP fordert, es gab ja immer wieder so ein paar Initiativen auch, da noch was anzupassen mit den Regelungen, und die FDP hat jetzt auf jeden Fall gefordert, auch den Herztod zu akzeptieren im Hinblick auf eine Organspende und nicht nur den Hirntod, da hatten wir auch drüber gesprochen. Wer sich das nochmal anhören will, wie gesagt, Folge 36. Ich fand auf jeden Fall noch ganz interessant, aus dem Artikel, den ich da gelesen habe, gab es noch ein Zitat von einem Rentner, das möchte ich euch gerne noch kurz vorlesen, der selber in die Rolle gekommen ist, dann irgendwann über eine Niereninsuffizienz an die Dialyse zu müssen, und der hat so ein bisschen Bezug genommen, auch ob man sich für so ein Organspenderegister registrieren lassen soll oder nicht, und das möchte ich euch einfach kurz nochmal vorlesen, bevor wir dann zu dem nächsten Newsblock kommen. Trotz seiner Lage hat der Rentner ein gewisses Verständnis für alle, die sich noch nicht im Organspenderegister haben eintragen lassen. Heute wäre ich sogar dafür, dass jeder, der nicht widerspricht, automatisch zum Spender wird. Keiner weiß, ob er nicht selbst mal in die Situation gerät, dass er ein Spenderorgan braucht. Und dann ist es vielleicht zu spät. Und an dieser Stelle befindet sich jetzt nämlich der gute Mann, der jetzt vielleicht, oder hat er selber gesagt, halt nie sich hat registrieren lassen. Und ich denke, man muss halt einfach für die Zukunft planen. Das geht auch ein bisschen in dieser Folge darum, für die Zukunft zu planen. Und ringt euch dazu durch und macht das Kreuz. Man kann es auch bei Apple Health machen, habe ich gesehen. Da habe ich auch mich am Handy im Notfallpass hinterlegen lassen, weil diese Papierkarte ja dann doch nicht immer vorhanden ist oder das Register, wie auch immer, nicht geht. Und ja. Julia, was hast du noch gelesen bei der Tagesschau oder wo auch immer?
Sehr schön, genau. Es gibt noch weitere Neuigkeiten vom 5.10. Und der ein oder andere hat es vielleicht auch so schon gemerkt nebenbei, die Medikamente werden wieder knapp. Und oder wann waren sie es nicht, ist die andere Frage. Aber mittlerweile handelt es sich auch um eine essentielle Substanz, nämlich die sogenannte Kochsalzlösung. Viele kommen das, glaube ich, in den Sinn und man denkt immer direkt an irgendwelche Infusionen, die man einfach nur bei ein bisschen Flüssigkeitsmangel einlaufen lässt. Aber das Problem geht viel weitreichender, weil Kochsalzlösung ist eins der essentiellen oder elementaren Mittel, die man eigentlich im Krankenhaus für alles braucht. Ne? Angefangen beim Aufziehen von verschiedenen Medikamenten, zur Spülung im OP. Auch für unseren lieben Dialysepatienten braucht man Kochsalzlösung. Also letztendlich ist alles von dieser Substanz abhängig. Und ja, die ist ganz schön knapp. Und aus Insiderkreisen heißt es auch, dass sie noch sehr, sehr lange knapp bleiben wird. Beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die BfArM, kann man das auch wieder alles einsehen, was auch sonst noch so knapp ist aktuell. Wichtig an der Stelle ist nochmal zu betonen, das Problem haben wir auch schon vor, das war eine unserer allerersten Folgen benannt gehabt, nämlich Medikamentenmangel, dass eben die ganzen Produkte nicht mehr in Deutschland hergestellt werden, sondern ins Ausland verlagert wird, ne? Und in diesem Fall nach China.
Genau. Und da halt genau nur in wenige Betriebsstätten, weswegen man auch dann super abhängig ist von einem oder zwei Lieferanten. Ja. Und das aber auch so gewollt ist ja von der deutschen Wirtschaft oder pharmazeutischen Branche.
Beziehungsweise aber eigentlich die Experten ja davor gewarnt haben, schon die ganze Zeit und auch schon seit vielen, vielen Jahren.
Wir
auch als aktive Gesundheitssystemforscher. Ja. Aber ich glaube auch richtige Experten fällt das negativ auf, und da wird einfach davon gesprochen, dass wir ein bisschen too late to the party sind, muss man sagen. Ja. Ja.
Beziehungsweise wir uns haben einfach zu sehr auf dieser Welle des immer weiter Outsourcens gesurft sind und jetzt halt ein bisschen die Quittung dafür kriegen. Auf jeden Fall, das Ganze nimmt jetzt auf jeden Fall noch das ganze restliche Jahr noch in Anspruch. Also bis 31.12.2024 wird dieser Lieferengpass schon offiziell gehen.
Ja, genau.
Und wenn wir wissen schon, dass es offiziell ist, dann wissen wir, dass inoffiziell wahrscheinlich gar nichts mehr gibt. Und dann befürchtet man natürlich schon wieder OP-Ausfälle und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja.
Ja.
Also wir haben das auf jeden Fall schon vor Monaten mitgekriegt oder zumindest schon vom Urlaub, also bestimmt schon seit ein, zwei Monaten, dass gesagt wurde, dass manche Größen nicht mehr vorhanden sind, dass man dann in größeren Gebinden auflöst, also statt 250 oder 125er 500 Milliliter nimmt.
Oder Dinge auch ohne Verdünnung einfach verabreichen soll.
Genau, da habe ich ja schon bei dem Vorgespräch gesagt, jetzt immer die Schmerzmittel gibt es jetzt immer subkutan, direkt.
Muss halt immer gepiekst werden, ist auch nicht schön, aber
wir sparen,
Not macht erfinderisch.
Wir sparen, wo es geht.
Super.
Gut, abschließend noch News 3. Und das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, und zwar bei der Pflegeversicherung. Da hat auch mal wieder unser geliebter Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung gesagt, hier wird das Geld langsam knapp und es wird von der Insolvenz gewarnt, die dann spätestens zum Quartal 1 2025 greifen könnte wegen steigender Zahlen von Pflegebedürftigen. Wir berichteten bereits in Folge 7, Pflege macht krank, wer sich noch erinnern kann, 3. August 2023, auch schon ganz schön lange her. Und der gute Karl Lauterbach hat aber direkt besänftigt und gesagt, hier passiert gar nichts. Wir haben die Pflegeversicherung ist hundertprozentig abgedeckt und wir können uns das weiterhin leisten. Aber trotzdem wissen wir alle, dass die Beiträge steigen werden. Das ist auch schon offiziell. Die sind zwar ja immer nicht sonderlich hoch, die Pflegeversicherung mit 3,4%, wenn man jetzt keine Kinder hat, aber die steigen dann auch wieder sukzessive um jedes Viertelprozent, was dann auch wieder zum nächsten Jahr der Fall sein wird. Grund dafür sind steigende Zahl von Pflegebedürftigen. Ja, wir haben es euch bereits erzählt. Das waren zuletzt 400.000 neue Pflegebedürftige in diesem Jahr.
Oh ja, genau.
Ja. Und das geht erstmal so weiter. Das heißt, Spoiler Alert für Karl Lauterbach, das Ende ist noch nicht in Sicht.
Ja, yeah. Und jetzt bleiben wir auch eigentlich indirekt in der Pflege, würde ich sagen, und biegen in die heutige Folge ab, wo es nämlich um die Themen Vorsorgevollmacht und Betreuungsrecht geht. Und
ja,
genau, Vorsorgevollmacht, wir haben es schon häufiger angesprochen und man denkt sich, jetzt ist ein alter Hut, gibt es bestimmt nichts mehr zu lernen. Aber wir möchten das Ganze vielleicht nochmal etwas an einem eigenen Beispiel auch verdeutlichen. Wir haben ja schon häufiger angerissen, wir haben ja das Glück, mit unseren süßen 30 Jahren noch einen Opa zu haben, der mittlerweile schon 92 Jahre alt ist. Und wir haben uns in den letzten Jahren zunehmend eben genau mit diesem Problem konfrontiert gesehen, beziehungsweise eigentlich am ehesten unsere Eltern oder Tante ja, und ja, Onkel. Und möchten das die Folge auch dafür nutzen,
um ein bisschen unser eigenes Schicksal mit euch zu teilen.
Nein, aber auch einfach, um vielleicht zu zeigen, wie man sowas vorantreiben kann, dass man natürlich wieder früher an morgen schon denkt. Und haben auch noch einen Gast heute mal wieder.
Genau, ein spannendes Interview mit einer Nicht-Medizinerin.
Genau.
So viel kann man ja schon mal verraten an dieser Stelle. Also wie gesagt, die Julia hat ja schon bereits gesagt, wir haben einen Großvater, der auch an einer Form von Demenz erkrankt ist und das halt natürlich jetzt immer weiter eine Form von Betreuung und Unterstützung notwendig gemacht hat. Und der gute Opa hatte aber auch vorgesorgt mit der Oma zusammen, schon damals eine Vorsorgevollmacht gemacht und damit natürlich schon ganz viele Sachen, was ich auch super finde, dass das gibt. Zum Beispiel unsere Eltern und wir jetzt auch noch, haben noch keine Vorsorgevollmacht. Ich habe es mir aber bei der Recherche zu der Folge schon mehrmals überlegt, eine zu machen und schon meine Verlobte gefragt, ob sie es nicht vielleicht machen will. Aber sie hat gesagt, vielleicht soll es lieber die Mutter machen, lieber entscheiden. Oder willst du es?
Ich mach's
willst
gerne.
Du entscheiden, Julia?
Ich mach's gerne.
Auf jeden Fall muss man da leider frühzeitig vorsorgen. Und wir wollen uns jetzt nochmal anschauen, was denn genau eine Vorsorgevollmacht ist, liebe Julia.
Also letztendlich ist die Vorsorgevollmacht, also gibt viele Vordrucke davon, wir haben es auch schon häufiger bei Instagram verlinkt, in der man eine Vertrauensperson festlegen kann und rechtsgeschäftlich eben bevollmächtigen kann für verschiedene Dinge. Sollte es nämlich natürlich mal dazu kommen, dass man krank wird, einen Unfall hat und vielleicht altersbedingt nicht mehr für sich sorgen kann, dann kann man diese Person eben, wie es der Name schon sagt, bevollmächtigen, dass er eben entscheiden kann in verschiedenen Bereichen nach dem besten Willen. Und das kann man eben verschriftlichen und dann in dem besten Fall vernünftig aufbewahren, sodass dann eben in so einem Fall das Ganze durch Ärzte zum Beispiel kommuniziert werden kann.
Ja.
Genau. Haben wir in unserer Sozialdienstfolge, ich glaube Folge 14 war es gewesen, auch schon mal verlinkt gehabt, wie gesagt. Fall zum Beispiel, also bei unseren Großeltern war es auch so gewesen, die hatten für sich gegenseitig eine ausgestellt gehabt. Unsere Oma kam ja irgendwann dann ins Krankenhaus leider und dann konnte man dann eben auch sagen, okay, jetzt, wo es der Oma nicht mehr so gut geht, entscheidet eben der Opa dann, wie es jetzt zum Beispiel medizinisch weitergehen soll, ne, was noch gemacht wird und was vielleicht eben auch nicht. Und man ist ja als Arzt oder Ärztin immer sehr dankbar dafür, wenn man eben auch weiß, was noch gewünscht ist und was nicht, ne, dass man halt auch keinem jetzt irgendwie unnötig Leid unter Umständen zumutet.
Ja, also hier geht es jetzt nicht um eine Patientenverfügung, sondern einfach nur darum, wer im Fall der Fälle halt der Ansprechpartner ist,
genau,
der entscheiden kann im Wille des Patienten. Und da gibt es halt auch verschiedene Aufgabenbereiche, auf die man sich beziehen kann. Also man muss sich da nicht unbedingt nur aufs Medizinische beziehen, sondern zum Beispiel auch auf die Unterbringung, die bei unserem Opa jetzt zum Beispiel ganz zuletzt eine Rolle gespielt hat. Die haben das nämlich bei sich ausgeklammert. Oder auch um finanzielle Bereiche. Da kann man auch zum Beispiel sagen, ja, ich möchte, dass medizinisch entschieden wird, aber nicht finanziell oder für die Unterbringung zum Beispiel.
Ja.
Oder halt genau andersrum.
Ja.
Gut, dann nicht dem wirklich gegenübergestellt, aber in dem gleichen Orbit dazu schwebt ja auch die rechtliche Betreuung oder die gesetzliche Betreuung. Und die betrifft in Deutschland mittlerweile 1,3 Millionen Menschen, also jeder 80. so ungefähr. Und das ist, fand ich schon bei der Recherche, eine erschreckend hohe Zahl, muss ich sagen. Das heißt, hier gibt es viele Menschen, die aus verschiedenen Gründen, vielleicht weil sie krank sind, weil sie alt sind oder weil sie behindert sind, viele Vertragsangelegenheiten, Behördengänge oder Arzttermine nicht mehr allein regeln können und deswegen einen rechtlichen, also einen gesetzlichen Betreuer bekommen haben oder festgelegt haben, wer das bei ihnen sein soll. Und die übernehmen dann halt ganz viele Bereiche stellvertretend für den Patienten und machen dann Behördengänge oder stellen halt auch Ansprüche bei den Sozialbehörden, beantragen Krankengeld und so weiter und so fort. Und das sind ganz häufig Menschen aus dem nahen Umfeld. Das heißt, man kann zum Beispiel dann die Person nehmen, die auch in der Vorsorgevollmacht bevollmächtigt ist zum Beispiel. Oder es gibt aber auch gesetzliche Betreuer, die das sozusagen hauptberuflich machen oder in Vereinen organisiert sind. Was ganz wichtig an dieser Stelle zu nennen ist, weil das schon auch so ein bisschen missverständlich immer ist und wenn man jetzt gerade auch mit PatientInnen spricht, dann glaube ich, hat diese gesetzliche Betreuung immer so eine Schwere, dass die Leute immer denken, sie werden da entmündigt. Aber wenn wir uns das rechtlich mal angucken, ist es eigentlich so, dass seit mehr als 30 Jahren, also seit 1992, da wurde das Gesetz nämlich geändert, das Betreuungsrecht, beziehungsweise das Betreuungsrecht hat das Vormundschafts- und Pflegerecht abgelöst damals und seitdem kann ein Mensch in dem klassischen Sinne nicht mehr entmündigt werden, sondern es ist nur noch so, dass Patienten halt durch einen gesetzlichen Betreuer vertreten werden können und dann am Ende des Tages stellvertretend für diesen Menschen halt Handlungen oder Entscheidungen treffen können. Aber wichtig ist, gegen den freien Willen eines Menschen kann auch keine gesetzliche Betreuung eingesetzt werden und außer der Mensch droht jetzt akut gefährdet zu werden, also in einer Notfallsituation zum Beispiel, wie wir es auch häufig jetzt irgendwie kennengelernt haben, auf der Intensivstation oder so, wenn jetzt Entscheidungen getroffen werden müssen und halt niemand zur Verfügung steht.
Genau.
Da gab es auch eine Reform nochmal zum 1.1.2023, die auch nochmal, oder so hat zumindest der Herr Justizminister geframed, eine Verbesserung für die gesetzlich Betreuten und für die Leute, die vielleicht nochmal in ihrem Leben gesetzlich betreut sein werden, gebracht hat. Unter anderem halt auch zum Beispiel eine Erweiterung von der Betreuungs- oder von der Entscheidungsmöglichkeit von Ehegatten, da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Und das sind so Bereiche, wo sich jetzt einfach nochmal viel getan hat, weswegen wir auch das Thema jetzt gerne nochmal heute auf den Plan bringen wollten. Und die Julia sagt euch jetzt nochmal, was alles auch so eine gesetzliche Betreuung noch umfassen kann.
Genau, das fand ich nämlich ganz interessant. Also letztendlich kann man nämlich für verschiedene Bereiche nur eingesetzt werden. Felix hat es ja eben schon mal angerissen. Zum Beispiel, wenn es um gesundheitliche Fragen geht, wenn es um finanzielle Fragen geht, wenn es eben um bestimmte Amtsgänge geht, dafür kann alles ein Betreuer eingerichtet werden. Und was dabei, finde ich, wichtig ist hervorzuheben, ist, dass der Mensch, der eben betreut wird, auch in gewisser Weise autark bleiben kann. Ne? Ja. Also, dass sein Wille und seine Meinung eben noch zählen und dass es auch einen sogenannten Einwilligungsvorbehalt gibt. Das heißt, wenn man einen Menschen, also wenn der betreute Mensch eben was entscheiden möchte, wie zum Beispiel, möchte ich diese Operation haben, ja oder nein, ja, dann kann er eben aufgeklärt werden, zum Beispiel für den Eingriff und dann unter Rücksprache mit dem Betreuer braucht er dann quasi nur noch das Okay dafür.
Ja.
Weil ich finde, das ist immer etwas, was man oder was mir im Krankenhaus immer sehr schwer gefallen ist, weil ich immer nur lese, okay, da ist jemand betreut und dann ist es für mich immer gleich dieses, dann darf der überhaupt gar nicht selbst entscheiden und das ist aber eben nicht. Ne? Also unter Umständen ist der halt nur für bestimmte Bereiche unterstützend tätig, aber wie du es eben auch schon gerade erklärt hast, hat er nicht die Vormundschaft für alle Bereiche.
Ne? Das, ja, wie du es gesagt hast, genau. Also man ganz häufig ist ja auch so, man ruft die Betreuer an und man erkundigt sich ja dann auch, weil man sich ja selber rechtlich halt absichern möchte und der sagt dann auch ja einfach, nee, der Herr Müller kann alles selber entscheiden.
Genau.
Oder die Frau Meier oder wie auch immer und wenn was sein sollte, dann können sie mich immer erreichen.
Genau.
Das stimmt dann meistens nicht, aber ist ja auch egal.
aber so ist es rein theoretisch gedacht, dass man halt nur weil jemand betreut ist, nicht gleich denkt, okay, der darf gar nichts mehr für sich entscheiden. Das stimmt eben nicht.
Aber das wäre zum Beispiel auch wieder das ganz gute Beispiel gewesen, wenn unser Opa jetzt vor einer Weile schon gesetzlich betreut worden wäre, hätte man das machen können, im Hinblick auf eine sich verschlechternde Demenz zum Beispiel. Aber dann ist es natürlich so eine Demenz oder eine demenzielle Entwicklung, die verläuft ja nicht stromlinienförmig, sondern es gibt immer mal Höhen und Tiefen, wie man sagt, gute und schlechte Tage. Mhm. Und an einem Tag ist vielleicht unser Opa auch total klar und man kann ganz differenziert mit dem noch reden. Und an anderen Tagen ist er halt sehr verwirrt und dann kann er vielleicht nicht mal alles für sich selber entscheiden. Oder
überfordert einfach mit bestimmten
Situationen. Genau, wenn er unter Druck gesetzt wird, zum Beispiel von dritten Personen.
Und nicht mehr so gut hört.
Ja.
Und dann Dinge unterschreibt, die er vielleicht gar nicht hätte kaufen wollen.
Das stimmt. Und da ist es dann halt vielleicht ganz gut sogar, wenn man halt so jemand hat und dann jemand hat, dann schon klar geregelt ist, wer einem Zweifelsfall entscheiden darf.
Ja, genau. Sowas schützt nämlich zum Beispiel auch vor Betrug.
Das ist korrekt. Auf jeden Fall ist es ja so, irgendjemand muss ja immer den Stein ins Rollen bringen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass das Gericht auf die Menschen zugeht und sagt, hey, wollen Sie nicht einen gesetzlichen Betreuer haben? Sondern ganz häufig sind wir ja die Menschen, die diese Betreuung anregen. Das heißt, wir in unserer Tätigkeit als Assistenzärzte oder als Fachärzte, die man ja eigentlich sein muss, regen eine Betreuung an, weil wir sehen, dass ein Patient vielleicht nicht mehr voll Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Aber es kann auch ganz im Endeffekt ganz einfach jeder Mensch in Deutschland machen und eine gesetzliche Betreuung anregen. Und dann muss man salopp gesagt ganz einfach nur einen formlosen Antrag stellen beim Betreuungsgericht und sagen, hey, ich sehe hier eine aufgrund der XYZ-Entwicklung bei meinem XYZ-Angehörigen eine Notwendigkeit, vielleicht eine Betreuung einzurichten, und dann kann man auch direkt jemanden vorschlagen. Da gibt es auch Vordrucke im Internet, die werden wir bestimmt auch mal verlinken, aber wie gesagt, ganz häufig fällt es uns irgendwie dann doch wieder auf die Füße, aber es können theoretisch auch, wie gesagt, Angehörige sein oder Bankmitarbeiter, weil sie sehen, der Opa ist ganz häufig zum Geld abheben gekommen, und das ist auch passiert bei uns. Und die haben nichts gesagt, muss man sagen, die Bankmitarbeiter.
Auch in Begleitung von anderen Personen.
Das stimmt, und das, wie gesagt, hätten die zum Beispiel machen können.
Ja.
Shoutout an die Sparkasse Darmstadt.
Oder an das Autohaus.
An den Mercedes-Dealer.
Naja, aber wenigstens.
Genau, aber die hätten das zum Beispiel auch machen können.
Genau. Und, aber das finde ich auch mal ganz spannend, und das muss man auch echt sagen. Also, und ich finde, da kann man auch sicherlich einfach mal großzügig sein, wenn man ein schlechtes Gefühl hat bei einer Person, wo man sich denkt, okay, ich glaube, der kriegt es einfach gerade nicht mehr geregelt. Ja. Das wird ja dann auch geprüft, ne? Also, das ist ja nicht so, dass man das schreibt und dann ist der eher betreut als nicht, sondern ich finde, das ist aus eigener Erfahrung manchmal auch gar nicht so einfach, ne? Also, wir hatten das ja auf Intensivstationen, ne, wenn halt Menschen irgendwie einen schweren Unfall hatten und dann vielleicht auch im Koma liegen oder dann gerade wieder erwacht sind und aber nicht so ganz Herr ihrer eigenen Kräfte sind, dann gibt es, wie Felix eben schon meinte, diesen relativ einfachen Vorschrieb, wo man eben in zwei Sätzen begründet, warum man denkt, dass jemand betreut werden muss, zumindest vorübergehend auch. Und dann kommt innerhalb eigentlich relativ kurzer Zeit auch jemand vorbei, ne, ein Richter oder eine Richterin, und ich bin immer in Begleitung von noch einem gefährliches Halbwissen, Rechtshelfer.
Von einem zweiten Mitarbeiter auf jeden Fall.
Ja, genau.
Also sind auf jeden Fall zu zweit.
Genau, und begutachten dann den Menschen erstmal und fragen halt auch so, okay, gucken, ob der orientiert ist, gucken eben, in was in der Situation er sich gerade befindet und ob der Zustand vielleicht absehbar ist oder auch nicht, ne? Also bei uns, in unserem Fall geht es ja häufig darum, der muss operiert werden, wir müssen ja irgendwie jemanden aufklären. Und genau, und da ist es tatsächlich auch relativ häufig vorgekommen, dass dann das abgelehnt wurde vom Richter auch, ne? Dass der halt meinte, ich sehe da jetzt keine Notwendigkeit, und ob die OP jetzt heute oder morgen stattfindet, ist in unseren Augen egal. Ja. Wartet erstmal.
Und bei unserem Opa war es ja genauso. Auch der wurde ja im Endeffekt eine Betreuung initiiert, weil halt eine starke demenzielle Entwicklung im Endeffekt vorlag. Dann auch noch andere erschwerende Faktoren hinzugekommen sind, und da wurde es auch erstmal abgelehnt, weil es hieß, gab schon eine weitreichende Vorsorgevollmacht, die aber gewisse Bereiche halt ausgeklammert hat, wie wir am Anfang gesagt haben. Und deswegen wurde das auch erstmal abgelehnt. Also das wird jetzt nochmal geprüft. Also
heute war er da.
Genau, heute war der Richter im Altersheim und hat nochmal nach dem Opa geguckt und sich ein Bild gemacht. Und dann können wir vielleicht auch nochmal sagen, je nachdem, wie sich das entwickelt, was da jetzt rausgekommen ist. Und das, was Julia auch gesagt hat, ist auch noch ganz wichtig, dass es halt nicht für immer sein muss. Ne? Also ist jetzt klar, wenn jemand über 90 ist und eine Demenz hat, dann ist es wahrscheinlich bis zum Ende des Lebens, aber wenn jetzt vielleicht jemand Passagier aufgrund von einem Schlaganfall vielleicht sich dann erstmal nicht so gut äußern kann, aber über eine Reha sich wieder verbessert oder einem langen Intensivaufenthalt, dann kann das natürlich auch wieder rückgängig gemacht werden.
Genau. Was noch wichtig ist, auch in dem Antrag, den man stellt, kann man auch gewisse Menschen vorschlagen, die eben als Betreuer oder Betreuerin eingesetzt werden sollen. Für die Person, man kann, also natürlich werden in erster Linie meistens die Angehörigen erstmal gefragt, ob das jemand übernehmen will. Häufig ist es aber auch eine zu große Bürde oder zu große Last, sodass man davon zurückweicht, und dann muss dann eben jemand Alternatives gesucht werden. Ne?
Ja.
Entweder macht das Gericht dann von sich alleine aus, ne, die dann random einfach irgendeine Person als Betreuer einsetzen.
Ja, die haben ja Leute. So.
Ja, aber.
Also die haben Berufsbetreuer.
Ist mir, die nehmen jetzt nicht irgendwann von der Straße und
dann kriegst du nicht morgens in der Post so, ja, hallo, Sie sind jetzt der Betreuer für die Person X.
Ja, so meine ich das nicht. Das sind schon Menschen, die sich damit auskennen, aber die haben natürlich überhaupt gar keinen Bezug dazu.
Ja.
Aber man kann natürlich auch gucken, okay, gibt es hier irgendwelche Betreuungsvereine nämlich zum Beispiel oder Bürogemeinschaften, die auch die kann man anfragen und vorschlagen. Ne? Und da muss man sagen, ist sicherlich auch ein Vorteil, ne, halt eine Gemeinschaft als Betreuung einzusetzen im Vergleich zu einer einzelnen Person. Da man sich ja vorstellen kann, dass man ja auch mal in Urlaub fährt, vielleicht nicht immer vor Ort ist und das einfach auch schwierig vielleicht manchmal mit der Kommunikation sein könnte.
Genau, also die haben ja dann auch, das ist ja dann so ganz normal ihr Job, sage ich mal, und die haben Öffnungszeiten und Bürozeiten und sind dann vielleicht nicht erreichbar oder ganz häufig auch mal nicht erreichbar. Das haben wir auch schon häufig, sage ich mal, selber mitgekriegt in irgendwelchen medizinischen Fällen. Und im Rahmen der Recherche ist halt einfach so ein bisschen rausgekommen, dass es halt auch Vereine gibt, die halt sich auch fortbilden müssen zum Beispiel, genau, die dann sich auch gegenseitig vertreten können, weil sonst müsste wieder das Gericht entscheiden und dann einen Vertretungsbetreuer bestellen. Und wir wissen alle, das dauert halt alles sehr lang. Und jetzt auch bei unserem Opa zum Beispiel, das ist jetzt auch schon wieder ein Monat bestimmt, wo das so, sag ich mal, in der Schwebe ist. Und und das dauert dann halt dann auch schon mal länger. Und wenn es dann wirklich mal dringend ist, dann kann es auch mal vielleicht zu spät sein oder halt zu lange dauern. Und es ist auch so, wenn du jetzt jemanden hast, der dich betreut und das ist halt ein Berufsbetreuer und nicht ein Angehöriger, dann wird er auch vom Gericht regelmäßig überprüft. Der muss dann auch Rechenschaft ablegen und muss auch sagen, was er zum Beispiel ausgegeben hat in deinem Namen und so weiter. Und das muss aufgestellt werden. Und wenn du das als Privatperson machst, also wenn jetzt zum Beispiel ich dein Betreuer wäre, dann müsste ich nur eine Erklärung abgeben, einmal im Jahr, dass ich so eine formlose schrieb, wo ich dann schreibe, ja hier, alles Taco. Und da werde ich jetzt nicht so streng überwacht. Also da muss man auch jetzt keine Angst vor haben. Was natürlich auch wieder vielleicht die Tür aufmacht für Betrug, aber das geht dann wirklich um die engsten Angehörigen.
Ja, aber man muss ja auch sagen, ne, also man kriegt ja auch Geld dafür.
Ja, also aber nur als Berufsbetreuer.
Klar. Ja, aber da ist es schon gut, wenn es auch überwacht wird, dass sowas nicht missbräuchlich
verwendet wird. Ja. Was wir jetzt vielleicht ganz am Schluss nochmal sagen, bevor wir dann Richtung Interview abbiegen, ist, es gibt halt einmal diese Vorsorgevollmacht, die wir schon angesprochen haben, und dann gibt es halt noch eine Betreuungsverfügung, die man davon nochmal ein bisschen ausklammern muss. Und da kann man quasi sich schon mal Gedanken machen, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht mit einer anderen Person ausmachen, dass wir uns gegenseitig als Vorsorgebevollmächtigte einsetzen, als zum Beispiel Julia und ich. Wir müssten jetzt gegenseitig bei einer Vorsorgevollmacht uns zustimmen. Das heißt, Julia sagt, hey Felix, willst du mein Vorsorgebevollmächtigter sein für den Fall X? Sage ich hier, kein Problem. Und dann machen wir halt diese Vorsorgevollmacht und unterschreiben. Aber wenn die Julia sagt, hey, das will ich jetzt eigentlich nicht, aber für den Fall X will ich schon, dass der Felix mein gesetzlicher Betreuer wird und nicht mein Ehemann. Keine Ahnung, warum. Aber das könnte ja zum Beispiel sein. Und dann könnte die Julia mich einfach in der Betreuungsverfügung vorschlagen, ohne dass sie jetzt mein Okay dafür kriegt. Also das heißt, sie würde dann einfach quasi schon mal dem Ganzen vorgreifen und dann dem Gericht quasi inoffiziell vorschlagen, hey, im Krisenfall bitte den Bro vom Podcast nehmen und nicht meinen Ehemann. Oder
das heißt, da können wir es auch hier einfach schon mal festhalten.
Genau,
ne? Also dann einfach Folge 38.
Genau, wenn ihr uns irgendwo im Krankenhaus seht, dann könnt ihr euch dann sozusagen melden. Spaß. Das war ein Scherz. Beziehungsweise das war ein dunkler Scherz. Ein Dark Joke. Genau, also eins von beiden Sachen sollte man auf jeden Fall haben. Das ist wichtig, weil man für den Fall der Fälle damit einfach vorsorgt und einfach vorgreift, dass vielleicht auch etwas passiert, was man sich in seinem Leben so nicht vorgestellt hätte oder dass Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht ein bisschen gegen seinen Willen gehen. Und welche für euch dann vielleicht besser geeignet ist, müsst ihr natürlich selber entscheiden, beziehungsweise wir haben halt gleich auch noch einen interessanten Interviewgast, die uns vielleicht dazu auch noch eine Auskunft geben kann. Herzlich willkommen im Podcast, Frau Kummerkaut. Sie sind Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Betreuungsrecht und wir haben uns ganz witzig zufällig auf einem Musikfestival kennengelernt, wo wir über den Podcast ins Gespräch gekommen sind und dann führte jetzt irgendwie eins zum anderen. Wir haben ein bisschen E-Mails ausgetauscht und Sie haben sich bereit erklärt, heute hier Rede und Antwort zu stehen zum Thema Betreuung und dafür bedanken wir uns schon mal vorab ganz herzlich und wir haben ja eben schon ein bisschen gesprochen und vielleicht stellen Sie sich kurz mal unseren Hörerinnen und Hörern vor und sagen, wer Sie sind und was Sie zum Betreuungsrecht geführt hat.
Ja, also zum Betreuungsrecht geführt. Ja, mein Name ist Kummerkaut. Ich habe in Mainz, glaube es schon knapp 30 Jahre her, abgeschlossen und bin zur Anwaltschaft dann 98 zugelassen worden. Und eigentlich komme ich vom Arbeitsrecht und dann bot sich aber die Möglichkeit, im Betreuungsrecht ein Mandat zu übernehmen. Und so begann meine Geschichte.
Ja. Sehr gut. Und jetzt sind Sie in Darmstadt hier tätig am Gericht.
Ja.
Und was ist da genau Ihre Funktion?
Nun, also ich bin nicht beim Gericht, sondern ich habe hier meine kleine Einzelkanzlei. Und werde oft beauftragt, vor allen Dingen für betreuungsrechtliche Fragestellungen als Verfahrenspflegerin oft. Das betrifft dann so Betreuungseinrichtungen oder Unterbringungsverfahren. Oder als Anwältin eben oft die Ergänzungsbetreuung, das sind Vertragssachen dann. Ja, also genau.
Sehr schön. Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen sag ich mal, das Thema gesetzliche Betreuung beleuchtet und wir sind da auf einen Punkt gestoßen, der uns ganz persönlich auch betrifft als Assistenzärztin und Assistenzarzt, und zwar das ärztliche Zeugnis. Also wir müssen ja ein ärztliches Zeugnis erstellen, um quasi dem Richter oder der Richterin klarzumachen, dass jetzt bei einem Patienten, die eine gesetzliche Betreuung notwendig wird, notwendig ist. Und da gibt es ja gewisse Qualifikationen, die wir als Ärzte auch erfüllen müssen. Können Sie dazu vielleicht was sagen?
Ja, also das ist nun wirklich ein weites Feld. Ja, ja, und eben ist und bleibt auch ein neuralgischer Punkt. Vorweg wäre vielleicht auszuführen, dass egal in welchem Rahmen wir uns bewegen, ja, ob in Unterbringung oder Betreuung, vorläufig oder nach PsychKHG oder nach BGB, also nach der öffentlich-rechtlichen Fragestellung oder die zivilrechtliche Verfahrensweise, Dreh- und Angelpunkt jedes Verfahrens, die persönliche Anhörung steht an allererster Stelle und an zweiter Stelle die ärztliche Aussage dazu, die dann da sein kann, maßgeblich das Sachverständigengutachten, ja, und die ist immer die Prämisse und Maßstab und damit enorm wichtig, ja. Ihre Frage jetzt, ein ärztliches Zeugnis im Unterschied dazu. Ja, also man muss schon differenzieren, auch gleich welche Rechtsgrundlage man nimmt, also ob nun PsychKHG oder BGB, dass es darauf ankommt, dass ein Sachverständiger ein Facharzt dann sein muss. Ja, jetzt haben Sie mir ja im Vorfeld schon gesagt, dass in der, und das weiß ich auch aus der Erfahrung, dass das natürlich im Klinikalltag in der Regel andere Qualifikationen mit sich bringt. Ja? Ja, also das ist dann der Assistenzarzt und der Assistenzarzt hat eben nicht die Facharztbezeichnung.
Ja.
Und es geht auch in erster Linie gar nicht um, dass ein Facharzt, sondern es geht um die Erfahrung in dem Bereich. Ja. Ne? Und da wäre es vielleicht günstig, den Gesetzeswortlaut mal vorzulesen. Ja?
Auf jeden Fall.
Also, gehen wir mal dahin. Das sind ja jetzt seit der letzten großen Reform zum 01.01.23 eben andere Paragraphenstränge. Wollen wir gleich zur Unterbringung gehen oder Betreuung? Was interessiert? Die Betreuung. Okay. Also, da ist die Voraussetzung im BGB ja gegeben, dass Menschen, Volljährige, die eben sich nicht alle Dinge von sich regeln können, einen Betreuer bekommen.
Ja.
Und die Verfahrensregeln auch gleich für PsychKHG und BGB sind im FAMFG zu finden. Ja. Ja? Und da müsste ich jetzt gucken, sehen wir hier die Voraussetzungen, ja?
Ja.
Und dann sehen Sie, vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes, soll ein Arzt für Psychiatrie oder Arzt mit Erfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie dieses erstellen.
Ja.
Ja? Nicht muss, sondern soll.
Ja.
Das ist bei der Betreuungseinrichtung. Ja. Es ist graduell verändert, wenn es um die Unterbringung geht, da muss es ein Arzt für Psychiatrie sein oder ein Arzt mit Erfahrung auf dem Gebiet. Und jetzt kommen wir zu der Frage Assistenzärzte.
Ja.
Ja? Und das ist erstmal dann ohne Aussage oder ohne Feststellungsmöglichkeit, ob derjenige Erfahrung auf dem Gebiet hat.
Ja.
Ja? Aber ich habe ein Urteil mal rausgesucht. Ein Beschluss war das. Auch eine ganz interessante Sache. Da ging es in erster Linie um was anderes, aber da wurde das mal definiert.
Ja.
Ja. Kann ich, das ist ein Urteil vom Landgericht Meiningen aus dem Jahre 21. Und da wurde mal dieser Maßstab zu der Qualifikation konkreter gemacht.
Ja.
Ja. Weil der Gesetzgeber gibt da einem nicht viel an die Hand.
Ja. Ja?
Ich kann Ihnen das vorlesen, wenn Sie wollen, wie das hier, da hat die Kammer, also das war eine Kammerentscheidung, gesagt, dass grundsätzlich ein ärztliches Zeugnis eines Notarztes nicht den Anforderungen genügt, ja. Hier ging es um PsychKHG, wäre aber fürs BGB das Gleiche, ja. Und dann führten sie weiter aus, dass grundsätzlich eben ein Sachverständiger eben dieses Gutachten erstellen muss oder auch das ärztliche Zeugnis erstellen muss. Der Sachverständige soll in der Regel eben der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sein. In jedem Fall muss der Arzt aber Erfahrung auf dem Gebiet haben, um mich nochmal zu wiederholen. Ja? So ist es dann der Gesetzeswortlaut. Wann ein Arzt ausreichende Erfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie aufweist, legt das Gesetz ja nicht näher fest. Solche Erfahrungen werden nach Ansicht des BGH, da wird dann in dieser Entscheidung darauf verwiesen, regelmäßig in einer psychiatrischen Einrichtung, zum Beispiel Klinik, psychiatrische Ambulanz, Nachsorgeeinrichtung im Umgang mit einer beliebigen Zahl von Patienten und Patientinnen erworben. Das wird dann hier weiter verwiesen. Und als evident werden Erfahrungen auf dem Gebiet der Psychiatrie zum Beispiel bezeichnet, wenn der Betroffene langjährig in einer psychiatrischen Klinik tätig gewesen ist. Das erfüllt also ein Assistenzarzt in der Regel nicht, ja. Auch wenn die Zeit ja nicht kurz ist als Assistenzarzt, aber mehrere Jahre, naja. Die Literatur immerhin hat es weiter konkretisiert, verlangt zum Beispiel von einem Assistenzarzt eine mindestens einjährige Tätigkeit in einer psychiatrischen Klinik oder entsprechende auf einer Weiterbildung erworbene Erfahrungen. Also, um es zusammenzufassen. Schwierig. Ja. Wir wissen, dass die Realitäten im Klinikalltag möglicherweise anders aussehen. Die Spruchkörper, die Richterinnen und Richter, die da den Beschluss machen, müssen dann für eine Unterbringung oder auch für eine Betreuung, ob nun vorläufig oder auf Dauer, müssten dann tatsächlich konkret feststellen, wenn es kein Facharzt ist, dass dieser Arzt, der dieses Zeugnis beigefügt hat, zu dem Antrag Erfahrung hat. Ja? Und das ist jetzt mal so ein Maßstab gewesen. Ja? Beantwortet das so Ihre Frage? Bleibt schwierig?
Ja, natürlich. Da merken wir schon, dass es direkt kompliziert wird. Aber was man ja am Ende des Tages zusammenfassen kann, ist, es steht und fällt irgendwie mit dem Psychiater. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Arzt, der eine gewisse Erfahrung in der Psychiatrie hat, wie langjährig die dann am Ende des Tages ist und ab wann da, was da die Benchmark ist, ist eine Auslegungssache, so würde ich es jetzt mal mitnehmen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, aber ich glaube, da kann jeder schon ein bisschen was raus. Haben wir ja im Vorfeld, wir springen jetzt hier ein bisschen mit den Themen, weil wir uns ja auch, sage ich mal, auf die wichtigsten oder für uns wichtigsten Sachen konzentrieren müssen, haben wir im Vorfeld ja schon kurz angerissen, und das haben Sie eben auch schon gesagt, es gab ja eine große Gesetzesänderung zum 01.01.2023. Es sollte ja nochmal im Endeffekt eine Verbesserung im Bezug auf die gesetzliche Betreuung geben und da wurde ja gerade nochmal für die Ehegatten, für die akute Notsituation eine Anpassung vorgenommen, beziehungsweise, ich denke mal, man kann schon sagen, vielleicht eine Verbesserung. Und können Sie darauf nochmal kurz eingehen und uns da nochmal...
Ja, auch ein großes Feld, ja. Also das Ehegatten-Notvertretungsrecht ist tatsächlich eine neue Regelung.
Ja.
Wirklich langer Zeit gab es das ja schon. Dann wurde es eben eingestampft und darauf verwiesen, dass dann ein Betreuungsverfahren gleich zu Beginn, auch im Notfall, eingerichtet werden soll. Also es soll dazu dienen, diese Situation abzufangen. Es passiert ein Unfall, und ich bin im Krankenhaus, kann für mich selber keine Entscheidung treffen, soll aber bitte mein Ehepartner oder mein Partner, Partnerin in der Lebensgemeinschaft, ist dem gleichgestellt, für mich Entscheidungen treffen können, ohne dass jetzt ein Betreuungsverfahren eingerichtet wird. Und das beschränkt sich tatsächlich auf einen kleinen Aufgabenbereich oder kleinere Aufgabenbereiche, die ein Betreuer vermehrt in einem Aufgabenkreis vielleicht hätte. Ja, also, da müssen wir es schon konkret machen. Ja, das ist eine Norm im BGB aufgenommen und der Gesetzgeber hat in Paragraph 1358 BGB das eingeführt, nennt sich Notvertretungsrecht. Ja. Und der Hintergrund ist, man sollte die Zahlen auch gerade mit der Entwicklung, dass unsere alternde Gesellschaft hier in Deutschland immer mehr diese Fälle hervorbringen wird und gar nicht so viele Betreuer zu haben sind, die ad hoc sofort einspringen können.
Ja.
Plus man den mutmaßlichen Willen annimmt, dass ich eine Person meines Vertrauens, die mit der ich ja den Bund des Lebens getroffen habe, dass ich dem vertraue und dass ich denjenigen gerne entscheiden lassen möchte für mich. Das ist der Hintergrund, um auch viele, also Entlastung auch den Betreuungsgerichten dazu geben, weil das ist nicht mehr zu schaffen,
ja,
perspektivisch. So, und das hat große Voraussetzungen. Also ja, ich sehe es, also um es vorwegzunehmen, es ist eine große Errungenschaft. Also ich finde das eine sehr gute Regelung. Allerdings, sie ist subsidiär. Ja, also vorrangig bleibt die Vorsorgevollmacht das Entscheidende. Und man muss auch sagen, dass ich kann es nicht wirklich einschätzen, das können ja Sie wahrscheinlich besser. Ich denke, der Ärzteschaft ist ein Bärendienst erwiesen worden damit, weil die Last, also diese Liste, die Sie dann als Ärztin, Ärzte zu berücksichtigen haben, um jemand dieses Notvertretungsrecht sozusagen aus, also zu geben, ja, ja, ist lang. Die, ja, ist wirklich, wirklich lang. Ich rate jedem, der in dem Bereich damit zu tun hat, dass er entscheiden muss, hat einen Patienten, ist eingeliefert, muss entscheiden, muss ich hier eine Betreuung einrichten oder nicht. Und da ist ein Angehöriger, der sagt, ich bin der Ehepartner, ja, ich möchte das gerne machen. Was Sie dann alles berücksichtigen wollen, da habe ich einen, gibt's wirklich verzügliche Checklisten sozusagen, ja, ja. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Ansonsten, wenn man das nicht will,
ja,
na, als Partner, können die ja auch sein, ja, mache ich entweder eine Vorsorgevollmacht, die anders lautet, oder ich kann auch hinterlegen einen Widerspruch. Das geht alles in diesem zentralen Register der Vorsorge bei der Notarkammer.
Ja.
Und das wäre vielleicht auch noch vielleicht zu vertiefen.
Ja, vielleicht können Sie darauf nochmal Bezug nehmen, auf das Register, weil das ist ja auch ganz interessant und das ist ja auch was, was, mhm, für uns in unserem Alltag, mhm, theoretisch jeden Tag eine Rolle spielen kann, gerade in der Tätigkeit auf einer, in einer Notaufnahme oder auf einer Intensivstation.
Ja, ja.
Ich habe tatsächlich noch nie in dieses Register geguckt. Muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt erst über die Folge, mhm, überhaupt davon erfahren, über die Recherche.
Ja.
Kann ich da einfach reinschauen oder muss ich, ja, mich da registrieren?
Ja.
Oder?
Also, nein, also ich sag Ihnen, ich gebe Ihnen erstmal da was an die Hand. Einmal gibt es einen vorzüglichen Verweis von der Bundesnotarkammer, kann man ganz schnell finden. Bundesnotarkammer, zentrales Vorsorgeregister ist dann differenziert zwischen wer da alles eine große Untergruppe Ärztinnen und Ärzte steht da.
Ja. Ja?
Nutzen Sie unseren Online-Service zur Abfrage des ZVR, das ist die Abkürzung, ja, für zentrales Vorsorgeregister. Auskunft aus dem zentralen Vorsorgeregister erteilt nämlich Ärzten im Wege eines automatisierten Abrufverfahrens Auskunft,
ja,
ja, über die eingetragenen Vorsorgeverfügungen. Also Vorsorgeverfügungen können sein die Vorsorgevollmacht, eine Betreuungsverfügung, auch eine Patientenverfügung, vielleicht auch ein Widerspruch, dass ich sage, ich möchte nicht, dass mein Ehemann, meine Ehefrau das für mich wahrnimmt, ja. Und Sie können da, gebe ich jetzt mal so weiter,
ja,
da wird genau beschrieben, wie man da Zugriff hat.
Ja, ja? Können wir vielleicht mal bei Social Media holen, oder?
Ja, 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 das hat das.
Das ist ja eine gute Anleitung für alle ärztlichen Kolleginnen und Kollegen.
Also hier ist es auch nochmal genau beschrieben. Noch viel besser finde ich die Seite der Bundesärztekammer,
ja,
ja, www.bundesärztekammer.de. Da ist auch tatsächlich nochmal richtige Checkliste. Da ist dann auch, was dieses Ehegatten-Notvertretungsrecht, das nochmal genau aufgeführt, was. Also sogar ein Formular dabei,
ja,
was man sich am besten ausdruckt. Und da ist dann auch beschrieben, was man da beachten muss und wie man Einsicht nehmen kann in das ZVR. Also zusammengefasst.
Ja.
Sie bekommen jemanden durch Notarzt eingeliefert, ist nicht ansprechbar. Sie müssen eine schnelle Entscheidung, muss getroffen werden. Sie sehen, da ist ein Partner neben dran, da müssten Sie rein von dem Ablauf her mehrere Dinge parallel tun. Einsicht nehmen in dem ZVR, gibt es eine Regelung, ja, Sie müssen fragen, sind Sie bereit? Wer sind Sie? Ne? Dann müssen Sie tatsächlich auch noch sich bescheinigen lassen, dass die beiden zusammen wohnen als Absicherung. Allein das ist schon eine, finde ich, eine Zumutung, das prüfen zu müssen. Und erst danach, wenn das alles negativ verlaufen würde, wäre eigentlich die Anregung, eine Betreuungseinrichtung eilig. Ja, was, das ist tatsächlich, hat zwei Seiten, ne, um das zusammenzufassen. Es wird in Zukunft schon zum Tragen kommen, mit Sicherheit zahlenmäßig. Aber es führt auch dazu, dass sie einen enormen Verwaltungsaufwand haben. Ja.
Den wir so schon haben.
Es muss auch dokumentiert werden alles. Ne? Und sie müssen das dann dem Personen auch aushändigen und. Es bleibt und steht und fällt alles, was ich ans Herzen lege, Vorsorgevollmacht für sich selber und auch darüber zu reden und dass man eine für sich tatsächlich erstellt. Um nochmal auf dieses Ehegatten-Notvertretungsrecht zu kommen, das umfasst die Gesundheitssorge, umfasst dann auch so ein bisschen nebulös, das sind dann Verträge, die dann also beim Krankenhaus zu schließen sind. Die Unterbringung für sich genommen ist nicht drin, aber unterbringungsähnliche Maßnahmen sind erfasst. Also es ist schon schwierig. Ich empfehle jedem eben diesen 1358 als Ärztin tatsächlich durchzulesen und dann auch vielleicht mit ihrer Klinik und in das Haus das zu thematisieren. Kann man vielleicht ein bisschen standardisieren, einheitliche Checklisten und auch Formulare, die dann umfassend sind. Das Gleiche gilt für ärztliche Zeugnisse, was unabhängig jetzt davon, ja, was drin sein muss und was nicht drin sein muss. Ich hatte gerade heute Morgen, hatte ich diese Sache, dann kam ein ärztliches Zeugnis, Klinik, muss ich jetzt nicht vertiefen, woher, war soweit, aussagekräftig, aber vor allen Dingen stimmte das Datum nicht. Da stand dann 2023 statt 2024, ist für eine Unterbringung, die auf 6 Wochen beantragt ist, schwierig.
Ja.
Da muss ich erstmal anzweifeln, ist das ein aktuelles Zeugnis? Ja? Gleichzeitig ist wichtig, der Name des Arztes muss gut leserlich sein. Das ist manchmal noch nicht mal erkennbar, auf welcher Station, von welcher Station derjenige kommt und halt eben die Funktion. Ja, wenn dann Assistenz da steht, wie gebe ich die Empfehlung, gleich zu notieren, Unterzeichner hat oder Unterzeichnerin hat Erfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie.
Ja.
Ja, Punkt.
Ja, sonst kommt man in Teufels Küche. Ja. Beziehungsweise man ist dann im Endeffekt, hat man Arbeit für umsonst gemacht.
Genau. Es wird dann nachgefragt, dann geht's hin und her.
Sehr gut. Kann man bei dem Register eigentlich sagen, wie viele Leute sich da haben erfassen lassen oder wie viel da erfasst ist? Wissen Sie das? Weil das ist ja immer die Frage mit den Registern. Die sind ja nur praktikabel, wenn da auch eine gewisse Anzahl von...
Das ist schon eine valide Plattform. Also das ist auch so, man kann ja nun jetzt Vorsorgevollmachten, ne? Ist ein weites Feld. Notare nehmen sich der an, braucht man nicht immer. Ne? Also den Notarielle kann jeder für sich selber machen. Ja. Auch jede Privatperson kann in dieses Register das zuleiten, ja. Und dafür gebe ich auch wieder einen guten Tipp. Also diese Betreuungsrechtsformulare und Hefte, sowohl vom Bundesjustizministerium findet man auch sofort oder auch jetzt wir sind ja hier im Hessenlande, vom hessischen Justizministerium oder selbst von den einzelnen Amtsgerichten gibt es die Links dorthin. Ja, das ist schon ziemlich gut gemacht. Da ist erstmal eine große Aufklärung, Broschüre dabei, aber auch hinten ein Formular. Ja, dass jeder natürlich individuell prüfen muss, ob das alles für ihn auch so zutrifft. Und im Anschluss ist dann auch eine Möglichkeit, das zu dem ZVR als Privatperson zu schicken. Oder ich wende mich an einen Anwalt, Anwältin, der da registriert ist. Also ich kann da also direkt melden, online, dass jemand eine Vorsorgevollmacht erstellt hat. Nenne da genau, wer da bevollmächtigt ist. Das wird dann dort schon gut geführt. Und die Notare machen das sowieso.
Okay, also es passiert eigentlich automatisch.
Nicht automatisch, nein. Ich muss das schon veranlassen, ja. Auch beim Notar muss ich das veranlassen, ne? Das ist eine kleine Gebühr, aber es lohnt sich, weil, stellen Sie sich vor, ich bin an der Nordsee, mir passiert was.
Ja.
Ich komme dort in die Klinik. Zumindest ist es deutschlandweit gesichert, dass dort die Betreuungsgerichte Einsicht nehmen. Sie fragen dort an, bei diesem ZVR, gibt es eine Vorsorgevollmacht? Bringt mir ja nichts, wenn die bei mir zu Hause im Nachtkästchen liegt.
Ja,
das passiert. Und wenn jetzt das greift, was wir eben hatten, dass dann also Kliniken, Ärztinnen, Ärzte zugreifen, ist dann sozusagen schon im Vorfeld, vor einer Betreuungsanregung schon mal vorgeprüft.
Ja, vielleicht, also ich glaube, was ja viele von uns auch immer hemmt, solche Dinge überhaupt in Gang zu setzen, ist ja immer, dass man denkt, okay, man entscheidet jetzt für einen sehr, sehr langen Zeitraum über den Willen von Patienten, die vielleicht in dem Moment jetzt Hilfe brauchen. Vielleicht können Sie noch mal kurz was dazu sagen, wie lange denn solche Betreuungen dann auch gelten, die man initiiert?
Mhm. Ja, also das ist immer natürlich die Vorstellung, ich habe jetzt einen Betreuer, oje, oje, den kriege ich nie wieder los. Ich bin bevormundet. Auch wenn wir ja eigentlich vom Vormundschaftsrecht jetzt hier im Betreuungsrecht sind. Eine Bevormundung sollte sowieso nicht mehr sein. Die Entwicklung geht auch dahin, dass der Wille des Betroffenen hoch steht. Und die steht auch im Betreuungsrecht, selbst wenn man einen Betreuer hat, sehr hoch. Und immer höher. Ja, also da ist ganz klare Richtung, dass auch Menschen, die erkrankt sind, dass deren Willen an erster Stelle steht. Und so ist das auch im Betreuungsrecht. Also eine grundsätzlich, wenn man zur freien Willensbildung in der Lage ist, darf eine Betreuung gegen meinen Willen gar nicht eingerichtet werden. Kann aber, und das ist ja nun der häufige Fall, erkrankungsbedingt der freie Wille eben nicht gebildet werden.
Ja.
Ja? Und auch eine große Frage an den Arzt. Ärztin, Sachverständige, Sachverständigen. Ne? Aber wenn ich das habe, wird also die vorläufige Betreuung eingerichtet. Die kann ganz kurz bestimmt werden, maximal die vorläufige für 6 Monate. Bedeutet aber auch, dass natürlich jederzeit, wenn das vorbei ist, stellen Sie sich vor, Mensch nach einer OP im Delir, das haben Sie bestimmt häufiger. Der ist dann tatsächlich vielleicht nach 10, 11 Tagen wieder ganz klar.
Ja.
Dann ist es sofortige Aufgabe, ja, dem Gericht zu schreiben, Betreuung kann wieder aufgehoben werden, Betroffene kann sich wieder vorstehen und kann seine Sachen regeln, ja, seine Angelegenheiten. Und bei der dauerhaften Betreuung, da gab es mal eine Änderung 2015, dass sie maximal auf 7 Jahre, von 5 auf 7 wurde das da erhöht, bestimmt werden kann, hat dann aber so, dann ist da steht da, die Prüffrist ist dann und dann.
Ja,
ja? Also vielleicht auch zur Beruhigung die vorläufige Entscheidung, die möglicherweise nur in Anführungsstrichen einem ärztlichen Zeugnis und nicht auf einem Sachverständigengutachten beruht, die endet tatsächlich mit Ablauf der Frist oder wird vorher aufgehoben. Bei der dauerhaften liegt ja eine eine umfassende sachverständige Aussage vor, die prognostiziert, dass jemand so und so lang der Betreuung bedarf. Wenn das dann vorher nicht mehr nötig ist, muss zum Beispiel ein Betreuer sofortige Meldung geben, der ist verpflichtet dazu, wird sich auch haftbar machen, wenn er das nicht tut.
Ja.
Oder der Betroffene kann jederzeit auch die Betreuung Aufhebung beantragen oder es wird von ärztlicher Seite gesagt, also ja, ist es nicht mehr,
nötig. Ja.
Ja, zur Beruhigung.
Ja, nee, aber ich glaube, das ist halt gerade das ist ja so ein bisschen eine Urban Legend, die viele Menschen so noch im Kopf haben mit Betreuung ist gleich Bevormundung und so weiter und das ist ja dann für immer und ich bin ja dann abhängig von diesem Menschen oder wie auch immer da bestellt wird, da habe ich ja dann vielleicht gar keinen Einfluss drauf, aber wir merken ja schon, dass ja schon viel möglich gemacht wurde, auch vom Gesetzgeber mit dieser Ehegattenregelung auch, die ja auch für viele oder zumindest aus ihrer Perspektive ja eine Erleichterung bedeutet, zumindest für die Gerichte, für uns viel Verantwortung natürlich, weil wir müssen das Ganze überprüfen und nachweisen, aber da gibt es ja jetzt auch diese Check-ups und Register, wo wir dann auch Einsicht haben können. Und ich denke, da sind viele gute Punkte ja schon dabei.
Mhm.
dann ist es ja so, oder was wir jetzt vielleicht zum Ende noch ein bisschen mal nochmal in Fokus nehmen wollen, ist, wie kommt man denn oder wer sollte sich denn über sowas schon informieren? Weil das ist ja ganz häufig ein Problem, was ich sehe zum klinischen Alltag, dass ich Menschen habe, die ja sehr unwissend sind zu diesem Thema. Also ich habe zum Beispiel einen Betreuungspodcast gehört, da werden Menschen in Baden-Württemberg zum Beispiel mit so Betreuungsmappen in Landkreisen, die werden da ausgegeben, wenn Patienten einen Termin auf dem Amt haben und hier gucken sie sich doch mal an, dass sie da informiert sind. Mhm. Aber eigentlich, so wie ich jetzt bei der Folge auch, die ich ja recherchiert habe, in Kontakt gekommen bin, habe ich so das Gefühl, dass eigentlich jeder Bürger ab 18 da einzubeziehen ist. Der sollte sich da mal drüber Gedanken machen.
Ja.
Gerade, ja, ist ja so, über Vorsorgevollmacht.
Also,
und
es ist auch so, also dass also meine Kinder sind jetzt Mitte 20, die hatten aber mit 18 ihre Vorsorgevollmacht, das kann ich Ihnen sagen.
Ja.
Weil streng genommen ist es so, dass ich dann, wenn was passieren würde, egal wo die sind, dann weder einen Anspruch darauf habe, dass ich eine Auskunft bekomme, noch dass ich irgendwas entscheiden könnte.
Ja.
Das sind, sobald man volljährig ist, ist das eben eine andere Sache. Ja. Und deswegen lege ich das jedem ans Herzen. Also wir würden ja dann auch nicht darüber reden, wenn ich mich damit beschäftige und eine Regelung treffe. Wobei ich, also das ist ja ein zweites Standbein, was ich mache, das sind Vorsorgevollmachten letztlich zu formulieren, trotzdem unbenommen. Ja? Ja. Also ich weise nochmal, das sind wirklich gute Muster drin. Man braucht nicht zwingend einen Anwalt, man braucht auch gar nicht zwingend einen Notar. Sich überhaupt erstmal damit zu befassen und vielleicht in seinem Freundes-, Bekanntenkreis oder Familienkreis das zu thematisieren und zu überlegen, wem würde ich vertrauen. Es ist ja auch eine Sache, da vertraue ich jemandem enorm viel zu. Erstmal traue ich ihm und dann mute ich ihm vielleicht auch viel zu. Ja? Das muss von beiden Seiten reflektiert, möglichst früh.
Auf jeden Fall.
Kann auch morgen ein Unfall passieren und dann ist die Situation aus.
Ja.
Also das. Man kann aber auch andererseits darauf vertrauen, das ist jetzt auch noch ein einfach zur Beruhigung, die Betreuungsgerichte, die hier auch einen guten Draht zu den Betreuungsbehörden haben, die ein Vorschlagsrecht auf die Betreuer haben, die bieten nicht irgendjemanden da als Berufsbetreuer an. Ne? Also sie werden ja auch geprüft, die sind auch werden auch vorher mit gewissen Qualifikationen. Ja. Es gibt leider keine Ausbildung. Ne?
Ja, ja.
Aber man kann trotzdem, selbst wenn man niemanden so weiß und weiß nicht, in wen ich da, vielleicht will ja auch das Umfeld nicht. Ja?
Genau. Es
kann, die Verantwortung ist groß manchmal.
Ja.
Und dann wollte ich auch mal zur Beruhigung sagen, es gibt vorzügliche Betreuungsbehörden, die da also schon auch verantwortungsbewusst einen Vorschlag machen. Ja.
Ja.
Ne? Wer denn das jetzt übernimmt, die dann ja auch überprüft werden. Also,
genau, da haben wir auch kurz drüber gesprochen.
Mhm.
Was jetzt für mich noch vielleicht wichtig ist oder warum das vielleicht auch eine Relevanz hat, weil jetzt mal aus meinem ganz persönlichen Beispiel, ich habe mich jetzt gerade verlobt und dann hatten wir diese Folge hier recherchiert und dann habe ich auch meine Verlobte mal gefragt, wenn ich eine Vorsorgevollmacht machen würde, würdest du überhaupt entscheiden, also würdest du das machen wollen?
Mhm.
Und da hat sie gesagt, nee, lass doch lieber deine Mutter entscheiden, so ungefähr. Aber damit beugt man ja auch Missverständnissen vor am Ende des Tages oder Konflikten, weil ich weiß nicht, ob Sie das jetzt erzählen können, aber vielleicht aus dem Vorgespräch erinnere ich mich noch, als wir telefoniert haben, dass Sie von einem Fall erzählt haben, wo ein Patient auf Intensivstation gekommen ist, künstlich beatmet werden musste, lange Zeit.
Mhm.
Und dann gab es die Situation, wo halt die Ehefrau oder die Lebenspartnerin und die Mutter halt zwei verschiedene Meinungen hatten. Mhm. Wo dann die eine gesagt hat, ja, ich möchte, dass die Maschinen laufen und die andere hat gesagt, ich möchte, dass die Maschinen abgestellt werden.
Ja.
Und genau solchen Situationen beugt man dann im Zweifelsfall vor, wenn man sich halt mal frühzeitig Gedanken macht. Vielleicht können Sie das noch kurz erzählen.
Also das war ein hochdramatischer Fall hier im Raum. Es war ein junger Mann, der durch einen Unfall im Koma lag und das eine sehr lange Zeit, ein junger Familienvater. Und die Ehefrau hatte dann die Absicht, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzustellen. Das ist im Übrigen, ähnlich wie die Unterbringungssachen, auch ein Genehmigungsverfahren. Also das kann jetzt ein Betreuer oder ein Bevollmächtigter nicht einfach so entscheiden.
Ja.
sondern bedarf dann möglicherweise, wenn es keine eindeutige Patientenverfügung gibt, der Genehmigung.
Ja.
Und das war so ein Verfahren. Ja, also Sie kennen das bestimmt aus dem Klinikablauf. Viele Kliniken haben einen Ethikrat und dann setzt man sich zusammen und dann wird geguckt, was ist denn jetzt der Patientenwille? Wenn es eine Patientenverfügung gibt, ist die eigentlich bindend, um nochmal darauf zu kommen. Ja. Der Wille des Betroffenen ist
über allem.
Mhm. Wird immer höher gesetzt sozusagen. Und in dem Fall war das aber schwierig. Und die Ehefrau, die hatte diese Entscheidung getroffen oder wollte die Entscheidung treffen, diese Apparate abzuschalten. Die Eltern und die Geschwister waren auf der anderen Seite. Massiv dagegen. Ja. Sie wollten das auf keinen Fall akzeptieren. Es war eine ganz, also ethisch ist das eine schwierige Frage, menschlich ist das natürlich Sowieso eine Tragödie. Ja. Und so kam das zum Betreuungsgericht.
Ja.
Manchmal, also das ist ein kleiner Prozentsatz, viele Dinge klären sich ja so. Ne? Also da geht es nicht um solche Formalien, welche Genehmigung hin oder her, dann sind die Sachen einfach so, ja, weil alle sich einig sind.
Ja.
Aber die 10%, die kommen, die sind echt tragische Geschichten. Und das ist in der Tat so, dass man diese Situation auch mit der besten Betreuungsverfügung nicht oder mit der besten Vorsorgevormacht nicht hätte regeln können. Da geht's da würde es dann darum gehen, wie ist die Patientenverfügung, wie konkret ist die? Und das sind wir in einem ganz anderen Bereich. Das ist ein Sonderthema, denke ich.
Ja, aber ich hatte jetzt nämlich gerade gedacht, da hätte ich jetzt vielleicht mit einer Vorsorgevollmacht Abhilfe schaffen können, dass ich dann ganz klar sagen kann, ich möchte, dass meine Mutter im Zweifelsfall
das entscheidet. Gab ja da eine.
Yeah. Ach, es gab sogar
da eine. Gab es eine und trotz allem muss man ja dieses Genehmigungsverfahren durchlaufen und es sind tatsächlich in diesen Genehmigungsverfahren auch möglicherweise andere Menschen anzuhören, die dem Betroffenen nahestehen. Ne? Also es waren Genehmigungsverfahren, also um das nochmal zu erläutern, es ging darum, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen abgeschaltet werden.
Ja.
Die Ehefrau, die eine Vorsorgevollmacht hielt, wollte die Entscheidung treffen, dass das abgestellt wird, brauchte eine Genehmigung.
Ja.
In diesem Genehmigungsverfahren wurde zum einen der Ethikrat, die Ärztinnen und Ärzte konsultiert, ein Verfahrenspfleger, also das, dann wird auch ein Verfahrenspfleger bestellt, weil der Betroffene für sich in der Logik der Sache für sich nicht sprechen kann. Ne? Und dann wurden natürlich auch die Eltern und die Geschwister involviert. Und so musste dann der Spruchkörper, Richterin, weiß ich gar nicht mehr, entscheiden. Wurden die Geräte abgeschaltet.
Ja.
War aber ein Prozess über ein knappes Jahr.
Okay, also da schützt einen selbst die beste Vorsorgevollmacht nicht vor und da geht es dann um die Patientenverfügung. Und die muss dann sehr konkret verfasst sein.
Ja, wissen aber wir alle.
Das ist, glaube ich, ein Thema für eine weitere Folge.
Genau.
Möchtest du noch was fragen, Julia?
Nee, ich glaube, jetzt haben wir mittlerweile eigentlich alles ganz gut beantwortet. Und ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass man mittlerweile wirklich behaupten kann, dass der Patientenwille über allem steht und dass der, fand ich eigentlich im Vorgespräch immer noch die schönste Aussage, dass der Betreuer oder Bevollmächtigte dann auch nicht vor dem Menschen steht, sondern im Idealfall neben ihm oder
hinter ihm.
Ja.
Dann bedanken wir uns für das Interview und vielleicht können wir uns ja nochmal zu einem anderen interessanten Thema in der Zukunft unterhalten.
Ja, das ist endlos, ja, wie das Leben so ist.
Okay, das war wieder ein ordentlicher Input heute, würde ich sagen.
Ja, das ist wieder eine XXL-Folge geworden.
Aber ich finde, wir haben wieder, es ist ein bisschen trockenes Thema, aber es ist super wichtig. Ich glaube, wenn man selber in der Situation ist, ist man froh, dass man vielleicht schon mal ein bisschen Podcast-Inspiration dazu hatte. Aber ja, wieder viel gelernt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe die Dinge dann immer nicht mehr so negativ, wenn ich mich mal richtig damit auseinandergesetzt habe.
Ja. Und ich finde dann immer, wenn man sowas halt gemacht hat, denkt man so direkt, ja, ich finde, ich sollte das jetzt auch machen.
Ja.
Und dann? Also vielleicht als Hausaufgabe habe ich ja auch reingeschrieben bei uns, falls wir uns noch eine Hausaufgabe geben wollen, für die nächste Folge schon mal eine Vorsorgevollmacht erstellen.
Perfekt.
Oder halt nochmal bei den Kommunen nachfragen wegen den Betreuungsmappen. Also, dass man halt nochmal guckt, was eigentlich, ob... Ne, weil ich hatte ja das als Beispiel gesagt, dass in Baden-Württemberg da so Betreuungsmappen rumgegeben werden für die
also für Leute, die in diesen, die Person so in dem Alter sind, mhm, und ob es bei uns sowas auch gibt. Also wenn ich jetzt in Darmstadt aufs Amt gehe oder du in Frankfurt, ob du dann auch mal in einem gewissen Alter, hier wollen sie nicht mal vorsorgen oder wollen sie nicht mal gucken, was da zu tun ist oder was sie machen können.
Ja, wenn ich das nächste Mal meinen Perso beantrage.
Stimmt, genau. Dann bist du ja schon alt. Offiziell alt, aber das sind wir ja jetzt schon.
Toll.
Nicht alt gefühlt habe ich mich auf jeden Fall im Urlaub und da wollte ich auch noch ein bisschen was von erzählen, um dann langsam hier sozusagen in die Outro-Spur zu kommen. Und wir hatten ja einen sehr schönen Urlaub. Das, ich glaube, ich habe ja auch vorher gesagt, schon in der letzten Folge, dass wir in Malaysia waren, 3 Wochen. Bisschen rumgereist, mit einem Auto durchs Land gefahren, bisschen Dschungel. Ich war sehr schockiert, muss ich sagen, an einer Stelle, dass das ganze Land eigentlich nur aus Palmölplantagen besteht. Ne?
Oh, krass,
ich weiß nicht, das habe ich dir noch nicht erzählt, aber man fährt da wirklich durch und das ist einfach, also man, diese Palmen sehen jetzt ja nicht so schrecklich aus, aber wenn man halt weiß, wofür die da sind und was dafür weichen musste an Dschungel und Urwald, den wir uns da auch angeguckt haben, dann denkt man sich immer so, ach du Scheiße, hier kommt die ganze Nutella, hier kommt das ganze Nutella her und die Schokolade und wo auch immer Palmöl noch drin ist. Und dann denkt man sich echt so, das ist, diese Straßen sind hier nur so gut ausgebaut, damit hier gut diese komischen Früchte transportiert werden können. Und das war schon sehr schockierend. Was aber sehr schön war, waren dafür die Nationalparks, die noch da sind. Also wir waren sowohl im Hochland als auch im Tiefland-Dschungel. Und da ist ein Problem zutage getreten, was mir in meinem Leben bis jetzt noch nicht so bewusst war. Und ich weiß nicht, ob ihr da relaten könnt oder ihr das schon mal hattet. Aber Julia, hattest du schon mal einen Blutegel?
Ja, Mann.
Ja?
Sri Lanka lässt, ja.
Echt?
Furchtbar.
Und wie viele?
Also ich hatte Glück gehabt, liebe Grüße an Anna an der Stelle, wenn du es hörst, weil, also Anna hatte dann wirklich einen. Bei mir sind sie nur hochgekrabbelt, aber haben sich zum Glück nicht festgesaugt.
Ja.
Das war so schlimm, weil es hieß noch so, ja, passt auf, wenn ihr da lang geht, dann sind da überall Blutegel. Und wir so, als ob, was soll schon passieren? Ja. Und dann sind wir durch so eine Pfütze gelaufen und ich dann nur so, ach du Scheiße. Und dann guckst du so runter und wirklich kommen so richtig schnell hoch in so Hundertschaften, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann sind wir weitergelaufen und wir haben die immer mit so einem ich hatte einen Regenschirm mitgenommen, da haben mich alle für ausgelacht in diesem Urlaub. Und das war aber das beste Verteidigungsmittel gegen die Blutegel.
Ja.
Und dann hatte Anna tatsächlich durch die Socke einer gebissen.
Ja, mich nämlich auch. Das wollte ich nämlich auch erzählen. Alter, wir sind dann, das hat halt am Tag vorher geregnet, dann haben wir so eine Dschungelwanderung da gemacht, was mega cool war, mit so einem Guide. Und dann hat man die schon gesehen, die sind am Boden so gestanden und wie so kleine Antennen, die so immer so hoch hin und her geschwankt sind. Ja. Und dann habe ich wirklich so bei der ersten Brücke, die wir so passiert haben, mal so auf meine Schuhe geguckt und ich hatte schon gesehen, der Guide hatte irgendwie schon welche gehabt. Und dann habe ich gedacht, also ich habe echt so hohe Socken angezogen. Und dann gucke ich so runter, Alter, und dann sind da so, an jedem Schuh waren dann 10 Blutegel bestimmt. Ja. Und dann ging das halt einfach stundenlang so. Ne? Wir haben so eine 5-stündige Wanderung gemacht. Geil. Und irgendwann habe ich Nackenschmerzen bekommen, weil ich nur auf den Boden geguckt habe und nur geguckt habe, Alter, wo ist der nächste Blutegel? Und der Höhepunkt war dann, wie du es halt eben auch gesagt hast, wir haben da noch so einen Fluss überquert, alles mega beautiful, war toll, hat super cool Bilder gemacht. Und war echt eine super Zeit. Und was nicht so cool war, als ich dann die Schuhe ausgezogen habe und da waren einfach wirklich so viele Blutegel drin. Alter, ich habe die gar nicht mehr rausbekommen. Ne? Ja. Du musst ja noch richtig so ekelhaft in die Hand nehmen. Der Guide hat noch gesagt, hier, nimm einfach ein Blatt und pick die so ab. Und dann hatte ich noch einen in der, ich hatte auch richtig viele, wie gesagt, dann auch einen in der Kniekehle. Die beißen ja auch direkt. Ne?
Ich weiß.
Ich hatte nicht gedacht, dass sie durch die Socken beißen. Gabi halt auch geisteskrank. Blutverlust, sag ich mal. Und es blutet ja dann auch mega lange.
Ja, ekelhaft, also, wirklich. Ja.
Die Socken konnte ich auf jeden Fall wegschmeißen. Erlebnis war trotzdem gut. 2 Sterne. Nein, Spaß. Es war 5 Sterne.
Ja, aber die, du musst irgendwie so eine Salzlösung oder sowas dann drauf machen, weil irgendwie ist das so ein Osmosetrick oder so.
Ja.
Wenn die das dann aufschlürfen, dann platzen die oder sowas.
Perfekt.
Weil das haben wir dann auch erlebt. Dann
die platzen auch, weil die sich so vollgesaugt haben.
Ja, vielleicht auch dann, keine Ahnung. Aber das hatten, die sind dann immer mit so einem Spray rumgelaufen, hast du dir das immer auf die Beine gemacht und dann sind die tatsächlich nicht mehr gekommen.
Ja.
Weil das so ein Osmosetrick ist.
Ja, aber auf jeden Fall. Ja.
Können die eigentlich Krankheiten übertragen? Nee, ne? Ich glaube, wir hatten
Also Blutegel cannot recommend und auf Englisch übrigens Leeches.
Ja.
Und was ich am geilsten fand, dann haben wir, also es gibt ja so Nationalparks, da war ja schon mal irgendwo ein Nationalpark, dann gibt es ja immer die, sag ich mal, Touri, die ganz normalen Touri-Strecken und dann gibt es die Strecken, wo man halt ein bisschen anspruchsvoller läuft. Mhm. Ne? Und dann waren das da wirklich so die Touri-Strecken, die du auch selber laufen konntest, war einfach so hohe Holzwege. Ja, und da gab es echt Leute, die hatten so Angst vor den Blutegeln und auf diesen Holzwegen war wirklich kein einziger Blutegel. Da habe ich einfach eine Frau gesehen, die hat einfach ihr ganzes Bein mit so Alufolie und Frischhaltefolie eingewickelt bis zum Knie.
Ja,
geisteskrank. Also so viel Angst hatten die Leute da vor den Blutegeln. Also mein Tipp jetzt hier am Ende der Folge nochmal, bevor ich euch sage, was ihr alles noch folgen und liken sollt. Alufolie und Frischhaltefolie um die Füße machen, dann seht ihr aus wie der größte Depp, aber jeder weiß, dass ihr Angst vor Blutegeln habt. Also Oder ist einfach macht ertragen, da, wie ein Mann.
Macht man dann da auch noch so Spülmittel dran oder so, damit die so abrutschen?
Ja, das sah auf jeden Fall komplett bescheuert aus. Und die
kann ich mir nicht vorstellen. Hast du ein Bild gemacht?
Ich habe ein Video gemacht, wo ich einen Blutegel gefilmt habe, wie so der so durch über den Boden gekrochen ist. Aber mich selbst und meine ekelhaften Blutegelwunden, die jetzt aber wieder gut verheilt sind. Also ihr müsst euch nicht erkundigen.
Toi, toi, toi.
Die sind gut verheilt. Aber das war ein besonderes Erlebnis, was ich euch hier nochmal mitteilen wollte. Und Julia konnte ja dazu auch nochmal was sagen. Mann, 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 was war das wieder für eine Folge? Ungefähr Stunden wieder aufgenommen. Okay, Julia, wie kann man uns denn erreichen?
Also nach wie vor sind wir immer erreichbar unter AMS-Podcast. Da gucke ich immer regelmäßig rein. Wer gerne meine E-Mail
auf der Felix was gepostet hat.
Wer gerne auch noch im E-Mail-Zeitalter lebt, kann auch immer gerne an aufmessersschneidepodcast@gmail.com schreiben. Da guckt der Felix regelmäßig rein.
Und no pressure, aber macht es gefälligst.
Sehr, sehr gerne freuen wir uns über jedes Like, jeden Stern, den wir gewinnen können. Das hilft natürlich, unsere Transparenz zu steigern, damit noch mehr Leute von Felix Blutegel-Geschichten erfahren können.
Auf jeden Fall. Und wer nur Lust hat, die Outros zu hören, der kann auch einfach das machen. Jetzt dann über nur 5 Minuten und das kriegt man immer kurz mal zwischendrin nochmal rein.
Super.
Also dann.
Vielen Dank fürs Zuhören.
In 2 Wochen geht's weiter im gewohnten Rhythmus. Wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen was vorbereitet. Das heißt, der Content ist gesichert und wir bedanken uns auch für unseren Interviewpartnerin. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Es war ein Fest und für die Blutegel ein Festmahl. Also von daher hatte jeder was davon. Und ihr da draußen habt vielleicht auch noch was gelernt. Und macht doch jetzt einfach aus, weil...
Und ich sag dazu nur, yummy!
Ich werde jetzt einfach bis zum bitteren Ende, wie immer, weiterreden.
Ich sag schon mal tschüss. Bye!
Und ich sag, Bussi, Baba. Möge die Macht mit euch sein.